emelt szintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik vizsga rész. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal. Dann haben Sie eine Minute Pause. Sie hören dann den Text das zweite Mal. Zuletzt haben Sie noch einmal eine Minute Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! Erste Aufgabe. Sie hören eine Frau, Birgit, die über ihre Ausbildung erzählt. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Beantworten Sie die Fragen beim Hören. Schreiben Sie zu jedem Punkt eine kurze Antwort. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Meine Ausbildung zur Hotelfachfrau.
Ja, ich hatte natürlich die Schwierigkeiten, wie so alle anderen, während ich im letzten Abiturjahr gewesen war, zu überlegen, was mache ich nach dem Abitur. Zuerst wollte ich Krankengymnastin werden, aber das hat dann nicht geklappt mit den Schulen. Dann habe ich überlegt, was ist eigentlich mein Hobby, was mag ich gerne? Und ich wollte eigentlich immer Leute kennenlernen. Und so habe ich dann überlegt, Hotelfachfrau ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe mich dann beworben bei so einem kleinen Hotel. Und ich war also dann in der Lehre. Die ganze Lehre hat ungefähr 2,5 Jahre gedauert. Einen Tag in der Woche war ich in der Schule. Da haben wir dann alles, was theoretisch gewesen, gelernt. Und die andere Zeit war ich im Hotel. Das war relativ schwierig, weil im Hotel natürlich keine normalen Arbeitszeiten gelten. Teilweise habe ich von morgens um 6 Uhr bis nachmittags um 2 oder 3 Uhr gearbeitet. Dann war es mal wieder von 3 Uhr nachmittags bis um 11 Uhr abends. Und ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, habe ich fast 2 Wochen durchgearbeitet, bis ich mein erstes freies Wochenende gekriegt habe. Und dann nochmal 2 Wochen, bis ich wieder ein Wochenende gekriegt habe. Also es war dann schon sehr anstrengend, das Ganze. Glücklicherweise hat man wenigstens etwas verdient. Also es war nicht umsonst. Wir hatten ungefähr, damals war das so 300 D-Mark gewesen im ersten Lehrjahr. Dann glaube ich, war es ungefähr 400 und noch etwas im zweiten Jahr. Und ich glaube, im dritten Jahr war es ungefähr so an die 500, was wir bekommen haben. Ich habe meine Ausbildung mit 2,5 Jahren beendet, also ein halbes Jahr früher als die anderen. Und da gab es eine schriftliche Prüfung. Das war eigentlich ganz einfach. Also für mich war das einfach, weil für Hotelfachfrau braucht man nicht unbedingt ein Abitur machen. Also deshalb hatte ich damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich hatte nur etwas mehr Schwierigkeiten mit der praktischen Prüfung. Und zwar mussten wir da, wir haben gelost, also jeder musste etwas mehr oder weniger kochen. Und ich habe ein Omelett gezogen. Das war eine kleine Katastrophe. Aber ich wollte ja auch keine Köchin werden, also war das auch nicht dermaßen schlimm.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Ja, ich hatte natürlich die Schwierigkeiten, wie so alle anderen, während ich im letzten Abiturjahr gewesen war, zu überlegen, was mache ich nach dem Abitur. Zuerst wollte ich Krankengymnastin werden, aber das hat dann nicht geklappt mit den Schulen. Dann habe ich überlegt, was ist eigentlich mein Hobby, was mag ich gerne. Und ich wollte eigentlich immer Leute kennenlernen. Und so habe ich dann überlegt, Hotelfachfrau ist eigentlich nicht schlecht. Ich habe mich dann beworben bei so einem kleinen Hotel. Und ich war also dann in der Lehre. Die ganze Lehre hat ungefähr 2,5 Jahre gedauert. Einen Tag in der Woche war ich in der Schule. Da haben wir dann alles, was theoretisch gewesen, gelernt. Und die andere Zeit war ich im Hotel. Das war relativ schwierig, weil im Hotel natürlich keine normalen Arbeitszeiten gelten. Teilweise habe ich von morgens um 6 Uhr bis nachmittags um 2 oder 3 Uhr gearbeitet. Dann war es mal wieder von 3 Uhr nachmittags bis um 11 Uhr abends. Und ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, habe ich fast 2 Wochen durchgearbeitet, bis ich mein erstes freie Wochenende gekriegt habe. Und dann nochmal 2 Wochen, bis ich wieder ein Wochenende gekriegt habe. Also es war dann schon sehr anstrengend, das Ganze. Glücklicherweise hat man wenigstens etwas verdient. Also es war nicht umsonst. Wir hatten ungefähr, oh, damals war das so 300 D-Mark gewesen im ersten Lehrjahr. Dann glaube ich, war es ungefähr 400 und noch etwas im zweiten Jahr. Und ich glaube, im dritten Jahr war es ungefähr so an die 500, was wir bekommen haben. Ich habe meine Ausbildung mit 2,5 Jahren beendet, also ein halbes Jahr früher als die anderen. Und da gab es eine schriftliche Prüfung. Das war eigentlich ganz einfach. Also für mich war das einfach, weil für Hotelfachfrau braucht man nicht unbedingt ein Abitur machen. Also deshalb hatte ich damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich hatte nur etwas mehr Schwierigkeiten mit der praktischen Prüfung. Und zwar mussten wir da, wir haben gelost, also jeder musste etwas mehr oder weniger kochen. Und ich habe ein Omelett gezogen. Das war eine kleine Katastrophe. Aber ich wollte ja auch keine Köchin werden, also war das auch nicht dermaßen schlimm.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der ersten Aufgabe. Zweite Aufgabe. Sie hören jetzt ein Gespräch mit einer Hautärztin über die Risiken des Sonnenbades. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, worüber gesprochen wird, und markieren Sie diese Aussage mit X. Wenn über etwas nicht gesprochen wird, lassen Sie das Kästchen leer. Insgesamt können Sie 6-mal ankreuzen. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür 1 Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Tipps gegen Sonnenbrand.
Etwas Sonne tanken ist wunderbar und das nicht nur, weil das Tanken in diesem Fall ausnahmsweise mal nichts kostet. Ein Hauch von Bräune und wir sind gleich viel besser gelaunt. Schlechte Laune macht die Sonne allerdings, wenn sie nicht ernst genommen wird, sagt die Hautärztin Dr. Marion Mörskapi.
Unsere Haut kann sich durch Pigmente nur einige Minuten vor UV-Strahlung schützen. Bei empfindlicher Haut können schon 30 Minuten Sonne ausreichen, dann wird ein Stoff ausgeschüttet, der Juckreiz, Schwellung und Spannung auslöst und signalisiert, bring mich in den Schatten.
Dieser rote Kater zeigt uns die Haut aber leider erst, wenn es schon zu spät ist.
Den Sonnenbrand bemerken wir erst nach einigen Stunden oder gar am Tag danach, wenn die Haut gerötet ist, spannt und wehtut. Dabei muss einem klar sein, dass es sich schon um eine Verbrennung ersten Grades handelt.
Dann heißt es, raus aus der Sonne, viel trinken und die betroffenen Hautstellen beispielsweise mit einem Spray wie Fenistilhydrocort behandeln.
Bei einem Sonnenbrand helfen Präparate mit schwach dosiertem Hydrocortison. Dieser Wirkstoff ist entzündungshemmend und lindert gezielt und schnell die Symptome. Ein Spray lässt sich dabei besonders angenehm anwenden, weil es kühlt und weil man es ohne Reiben auf die gestresste Haut sprühen kann.
Grundsätzlich gilt, so schön und entspannend ein Bad in der Sonne auch ist, es sollte mit Vorsicht genossen werden.
Achten Sie immer darauf, dass Sie eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor benutzen und meiden Sie die Mittagssonne. Im Schatten ist es ja auch viel angenehmer und die Bräune hält länger.
Sie haben jetzt 1 Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Etwas Sonne tanken ist wunderbar und das nicht nur, weil das Tanken in diesem Fall ausnahmsweise mal nichts kostet. Ein Hauch von Bräune und wir sind gleich viel besser gelaunt. Schlechte Laune macht die Sonne allerdings, wenn sie nicht ernst genommen wird, sagt die Hautärztin Dr. Marion Mörskapi.
Unsere Haut kann sich durch Pigmente nur einige Minuten vor UV-Strahlung schützen. Bei empfindlicher Haut können schon 30 Minuten Sonne ausreichen, dann wird ein Stoff ausgeschüttet, der Juckreiz, Schwellung und Spannung auslöst und signalisiert, bring mich in den Schatten.
Dieser rote Kater zeigt uns die Haut aber leider erst, wenn es schon zu spät ist.
Den Sonnenbrand bemerken wir erst nach einigen Stunden oder gar am Tag danach, wenn die Haut gerötet ist, spannt und wehtut. Dabei muss einem klar sein, dass es sich schon um eine Verbrennung ersten Grades handelt.
Dann heißt es, raus aus der Sonne, viel trinken und die betroffenen Hautstellen beispielsweise mit einem Spray wie Fenistilhydrocort behandeln.
Bei einem Sonnenbrand helfen Präparate mit schwach dosiertem Hydrocortison. Dieser Wirkstoff ist entzündungshemmend und lindert gezielt und schnell die Symptome. Ein Spray lässt sich dabei besonders angenehm anwenden, weil es kühlt und weil man es ohne Reiben auf die gestresste Haut sprühen kann.
Grundsätzlich gilt, so schön und entspannend ein Bad in der Sonne auch ist, es sollte mit Vorsicht genossen werden.
Achten Sie immer darauf, dass Sie eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor benutzen und meiden Sie die Mittagssonne. Im Schatten ist es ja auch viel angenehmer und die Bräune hält länger.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der zweiten Aufgabe. Dritte Aufgabe. Sie hören einen Text über den Verkehr in München. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie, was in den Aussagen falsch ist. Unterstreichen Sie beim Hören diese falschen Informationen. Die falschen Informationen können sowohl einzelne Wörter als auch Satzteile sein. Korrigieren Sie die falschen Informationen und schreiben Sie Ihre Lösung in die rechte Spalte. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Der Verkehr in München.
In den großen deutschen Städten wie München, Berlin, Hamburg, Stuttgart oder Köln braucht man kein Auto. Viele meiner Freunde haben kein Auto, denn diese Städte haben ein gutes, sogenanntes öffentliches Verkehrssystem. Öffentliche Verkehrsmittel sind zum Beispiel U-Bahnen oder Busse. Ich erkläre euch jetzt einmal, wie das System in München funktioniert. Es ist leider ein wenig kompliziert, aber wir versuchen es trotzdem, okay? In der Stadt selbst fahren unter der Erde die U-Bahnen. Sie halten sehr oft und fahren auch sehr häufig. Man muss nie lange auf eine U-Bahn warten. Oben auf der Straße gibt es dazu noch ein gutes Bussystem und die Straßenbahnen. Beides kann ich übrigens auch empfehlen, wenn ihr einfach mal eine Sightseeing-Tour machen wollt, ohne viel Geld zu bezahlen. Beides kostet gleich viel und ist auch ähnlich komfortabel. Die Straßenbahnen haben den Vorteil, dass sie die Ampeln auf grün schalten können und daher immer freie Fahrt haben. Wer längere Strecken fahren möchte, zum Beispiel in die Vororte, der kann auch mit der S-Bahn fahren. Sie sieht eigentlich genauso aus wie die U-Bahn, fährt aber nicht nur unterirdisch, sondern auch über der Erde. Mit der S-Bahn könnt ihr beispielsweise zum Flughafen fahren, der in München weit außerhalb liegt. Gut, ihr wisst nun also, wo ihr hinfahren wollt. Also braucht ihr noch eine Fahrkarte. Die Systeme in den Städten sind meistens sehr kompliziert. Es gibt Wochen-, Monats- und Jahreskarten für einheimische Pendler. Für Touristen ist es am besten, wenn sie eine Touristenkarte kaufen. Diese ist günstig, mehrere Tage gültig und meistens kommt man mit ihr auch günstiger in Museen und andere Sehenswürdigkeiten. Dieses Ticket muss in Automaten abgestempelt werden, die in Bussen und Straßenbahnen im Fahrzeug befestigt sind, bei U- und S-Bahn allerdings am Bahnsteig stehen oder sogar noch oben vor der Rolltreppe. Diese Tickets werden von unauffällig gekleideten Menschen kontrolliert, aber nicht bei jeder Fahrt. Sie machen Stichproben. Wer kein Ticket hat, muss eine Strafe bezahlen. Drehkreuze wie in anderen internationalen Großstädten wie London oder New York gibt es in Deutschland nicht. Das Ticket müsst ihr immer bei euch haben, falls ihr kontrolliert werdet. Ihr könnt es erst wegwerfen, wenn ihr an eurem Ziel angekommen seid und das Ticket nicht mehr gültig ist. Ihr könnt übrigens mit so einem Ticket problemlos von der Bahn in den Bus umsteigen oder andersrum. Das ist gar kein Problem. Es gibt in den Zügen und Bussen übrigens besondere Plätze für behinderte und ältere Menschen. Diese sind mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet und müssen freigemacht werden, wenn jemand sie braucht. Ansonsten gilt, man darf in den Zügen und Bussen nicht rauchen. Wenn man aussteigen möchte, drückt man in Bus und Straßenbahn einen roten Knopf in der Nähe des Eingangs, bevor die Station erreicht wird. S- und U-Bahnen halten immer automatisch an jeder Station. In München wurde das U-Bahn-System übrigens extra wegen der Olympischen Spiele 1972 gebaut. Die S-Bahnen sind mittlerweile alle neu und klimatisiert, die U-Bahnen sind teilweise neu und klimatisiert, teilweise aber auch alt und eigentlich lustig. Man hat nämlich den Innenraum so verkleidet, dass er aussieht, als wäre er aus Holz. Natürlich ist es aber Plastik und Metall. Wenn ihr als Touristen unterwegs seid, empfehle ich euch, die Hauptverkehrszeit zu meiden. Das ist die Zeit, in der die Menschen morgens zwischen 7 und 9 und abends zwischen 17 und 19 Uhr in die Arbeit fahren oder nach Hause möchten. Die Züge und Busse sind dann oft überfüllt und es macht keinen Spaß, mitzufahren. Genauso ist es am Samstagnachmittag, wenn die Fans ins Fußballstadion fahren. Und Vorsicht, die Züge fahren nicht die ganze Nacht. Schaut lieber vorher in einen Fahrplan, damit ihr kein teures Taxi nehmen müsst. Angst müsst ihr in München in den öffentlichen Verkehrsmitteln übrigens nicht haben. Sie sind sehr sicher, auch nachts und für Frauen.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
In den großen deutschen Städten wie München, Berlin, Hamburg, Stuttgart oder Köln braucht man kein Auto. Viele meiner Freunde haben kein Auto, denn diese Städte haben ein gutes, sogenanntes öffentliches Verkehrssystem. Öffentliche Verkehrsmittel sind zum Beispiel U-Bahnen oder Busse. Ich erkläre euch jetzt einmal, wie das System in München funktioniert. Es ist leider ein wenig kompliziert, aber wir versuchen es trotzdem, okay? In der Stadt selbst fahren unter der Erde die U-Bahnen. Sie halten sehr oft und fahren auch sehr häufig. Man muss nie lange auf eine U-Bahn warten. Oben auf der Straße gibt es dazu noch ein gutes Bussystem und die Straßenbahnen. Beides kann ich übrigens auch empfehlen, wenn ihr einfach mal eine Sightseeing-Tour machen wollt, ohne viel Geld zu bezahlen. Beides kostet gleich viel und ist auch ähnlich komfortabel. Die Straßenbahnen haben den Vorteil, dass sie die Ampeln auf grün schalten können und daher immer freie Fahrt haben. Wer längere Strecken fahren möchte, zum Beispiel in die Vororte, der kann auch mit der S-Bahn fahren. Sie sieht eigentlich genauso aus wie die U-Bahn, fährt aber nicht nur unterirdisch, sondern auch über der Erde. Mit der S-Bahn könnt ihr beispielsweise zum Flughafen fahren, der in München weit außerhalb liegt. Gut, ihr wisst nun also, wo ihr hinfahren wollt. Also braucht ihr noch eine Fahrkarte. Die Systeme in den Städten sind meistens sehr kompliziert. Es gibt Wochen-, Monats- und Jahreskarten für einheimische Pendler. Für Touristen ist es am besten, wenn sie eine Touristenkarte kaufen. Diese ist günstig, mehrere Tage gültig und meistens kommt man mit ihr auch günstiger in Museen und andere Sehenswürdigkeiten. Dieses Ticket muss in Automaten abgestempelt werden, die in Bussen und Straßenbahnen im Fahrzeug befestigt sind, bei U- und S-Bahn allerdings am Bahnsteig stehen oder sogar noch oben vor der Rolltreppe. Diese Tickets werden von unauffällig gekleideten Menschen kontrolliert, aber nicht bei jeder Fahrt. Sie machen Stichproben. Wer kein Ticket hat, muss eine Strafe bezahlen. Drehkreuze wie in anderen internationalen Großstädten wie London oder New York gibt es in Deutschland nicht. Das Ticket müsst ihr immer bei euch haben, falls ihr kontrolliert werdet. Ihr könnt es erst wegwerfen, wenn ihr an eurem Ziel angekommen seid und das Ticket nicht mehr gültig ist. Ihr könnt übrigens mit so einem Ticket problemlos von der Bahn in den Bus umsteigen oder andersrum. Das ist gar kein Problem. Es gibt in den Zügen und Bussen übrigens besondere Plätze für Behinderte und ältere Menschen. Diese sind mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet und müssen freigemacht werden, wenn jemand sie braucht. Ansonsten gilt, man darf in den Zügen und Bussen nicht rauchen. Wenn man aussteigen möchte, drückt man in Bus und Straßenbahn einen roten Knopf in der Nähe des Eingangs, bevor die Station erreicht wird. S- und U-Bahnen halten immer automatisch an jeder Station. In München wurde das U-Bahn-System übrigens extra wegen der Olympischen Spiele 1972 gebaut. Die S-Bahnen sind mittlerweile alle neu und klimatisiert, die U-Bahnen sind teilweise neu und klimatisiert, teilweise aber auch alt und eigentlich lustig. Man hat nämlich den Innenraum so verkleidet, dass er aussieht, als wäre er aus Holz. Natürlich ist es aber Plastik und Metall. Wenn ihr als Touristen unterwegs seid, empfehle ich euch, die Hauptverkehrszeit zu meiden. Das ist die Zeit, in der die Menschen morgens zwischen 7 und 9 und abends zwischen 17 und 19 Uhr in die Arbeit fahren oder nach Hause möchten. Die Züge und Busse sind dann oft überfüllt und es macht keinen Spaß, mitzufahren. Genauso ist es am Samstagnachmittag, wenn die Fans ins Fußballstadion fahren. Und Vorsicht, die Züge fahren nicht die ganze Nacht. Schaut lieber vorher in einen Fahrplan, damit ihr kein teures Taxi nehmen müsst. Angst müsst ihr in München in den öffentlichen Verkehrsmitteln übrigens nicht haben. Sie sind sehr sicher, auch nachts und für Frauen.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Sie haben die dritte Aufgabe und damit die Prüfung beendet.
Vége a harmadik vizsgarésznek.